ARD.
Berlin Sounds Inside.
Hallo, Anja Kaspari hier mit einer neuen Folge meines Musikpodcasts über Berlin. Da darf natürlich auch Techno nicht fehlen, denn Berlin ist schließlich die Hauptstadt der Clubkultur und der berühmteste Club ist natürlich das Berghain. Ich spreche heute mit einem Berghain-DJ der ersten Stunde, mit Marcel Dettmann. Und ich gebe zu, ich war etwas überrascht als Vinyl-Fan, dass er gar nicht mehr mit Schallplatten auflegt, sondern mit einem USB-Stick. Er freut sich, dass er so keine Ausfälle mehr hat, denn früher hat sich immer die Asche seiner Zigaretten in die Rillen gebrannt und dann sprang die Platte und die Leute kamen aus dem Takt. Ja, das sind so die Sorgen eines DJs. Neugierig wie ich bin, wollte ich natürlich auch wissen, ob er es mitbekommt, wenn Leute sich ausziehen und halbnackt auf der nebligen Tanzfläche des Berghain unzüchtige Handlungen vornehmen. Ist ja so das Klischee. Ob das überhaupt stimmt und was er dazu gesagt hat, das hört ihr jetzt. Heute zu Gast ein Mann, der Techno-Geschichte geschrieben hat, denn er war einer der ersten Berghain-DJs. Er ist heute noch Berghain-DJ und war schon ganz am Anfang dabei, als Berlins berühmtester Club 2004 die Türen öffnete. Gestern noch in Buenos Aires, heute hier im Studio. Hallo, Marcel Dettmann.
Hallo Anja, grüß dich.
Du warst ja schon beim Vorgänger des Berghain sogar dabei, beim Ostgut, also Ende der 90er, richtig?
Genau, eröffnet wurde das Ostgut Silvester 98 auf 99 und ich habe, glaube ich, das erste Mal dort gespielt im März, also relativ, kann man so sagen. Ich war wirklich einer der Glücklichen, die dort auch von außerhalb rein konnten. Ja, also
wie von außerhalb?
Die
anderen haben alle da gewohnt.
Nee, von außerhalb. Mit außerhalb meine ich, dass es eben halt ich als Nicht-Berliner quasi, die Möglichkeit hatte, dort zu spielen. Und das war ja noch nicht absehbar, was das für mich als Künstler dann auch bedeuten würde. Ich war 20 oder so damals, ja.
Und du kamst aus Fürstenwalde?
Genau. Also im Prinzip in Thüringen geboren. Meine Eltern haben in Cottbus Architektur studiert und dann bin ich quasi in Fürstenwalde, was so eine Dreiviertelstunde von hier entfernt ist.
50
Bad Saro
Kilometer,
Bad Saro kennt man.
Bist du dann immer ins Ostgut und dann später ins Berghain mit dem Auto oder hattest du ein Moped oder wie bist du hergekommen?
Als das Berghain aufgemacht hat, habe ich dann schon in Berlin gewohnt. Zu Ostgut-Zeiten tatsächlich noch in Fürstenwalde. Ja, da bin ich mit dem Zug zum Ostbahnhof gefahren. Das war immer so eine halbe Stunde Zugfahrt. Und von dort aus dann mit zwei Kumpels die Kisten darüber geschleppt. Ja.
Das war ja, lass mich raten, was in den Kisten
Meter.
Drin war. Vielleicht
die
Schallplatten?
Die Plattenkisten rüber geschleppt. Das waren wahrscheinlich so 500 Meter. Also es war ein gutes Fitnessprogramm. Ja.
Hast du eigentlich was Ordentliches gelernt? Also ich meine, weil DJ ist ja keine Berufsausbildung.
Ja, im Prinzip kann man das auch nicht lernen, weil das da muss man ja auch wirklich viele Risiken eingehen, finde ich. Ja, man muss halt einfach sagen, entweder mache ich es oder ich mache es nicht. Zu der Zeit, als ich es gemacht habe, gab es da überhaupt gleich mal null Perspektive, ja, also als Job, wenn man das als Job verstehen möchte, sondern es war einfach eine Lebenseinstellung. Es war was ich unbedingt machen wollte. Und wo ich unbedingt herausfinden wollte, okay, kann ich davon leben, kann sich das in eine Richtung bewegen, wo ich dann irgendwann auch sage, okay, davon kann ich leben, davon, also klar habe ich eine Ausbildung angefangen.
Nämlich?
Ich habe eine Ausbildung zum Kaufmann im Einzelhandel angefangen.
Käufer wolltest du werden?
Ich war immer gut im Verkaufen tatsächlich. Wir haben früher auch viel auf dem Schulhof Klamotten getauscht und so, also ich war immer einer der Besten darin und deswegen wollte ich irgendwann Kaufmann werden und habe dann auch tatsächlich in einem Elektronikfachhandel eine kaufmännische Ausbildung angefangen. Der Laden ist dann aber irgendwann pleite gegangen und dann habe ich auch mit der Ausbildung nicht weitergemacht und habe dann einen kleinen Plattenladen aus der Wohnung meiner Mutter heraus betrieben.
Aus deinem Kinderzimmer?
Aus meinem Kinderzimmer quasi. Und das war dann so eine Begegnungsstätte für uns Kids damals. Also ja, da war ich so 16, also gerade nach der Schule auch kein Abitur gemacht, also direkt in die Ausbildung rein und so mit 16, 17 dann mich selbstständig quasi gemacht. ohne meine Mutter wäre das alles überhaupt nicht gegangen. Die hat gesagt, okay, irgendwas muss der Junge ja machen. Ja, also hat sie mich da voll supportet und sonst würde ich jetzt auch nicht hier sitzen wahrscheinlich. Ja.
Oh. Und dein
Vater? Sie hat an mich geglaubt. Mein Vater, der war zu der Zeit schon weg. Also der lebt noch, aber der war nicht mehr für die Erziehung zuständig, sagen wir mal so. Ja. Und ja, das war super und das war definitiv wichtig für meine weitere Entwicklung als Künstler oder DJ, eben halt auch auf Leute zu treffen, mit denen ich das teilen konnte. Das waren ja nicht viele damals. Ja?
Wow, sogar mit deiner Mutter. Das
ja, und meine Mutter war immer sehr offen, wenn es um Kunst und Kultursachen ging.
Aber sag mal, lass mich anders fragen, wo bist du mit Techno in Berührung gekommen? Wann war dein erster Besuch in einem Club?
Mein erster Besuch in einem Club, der war tatsächlich in Besko damals, bei einer Techno-Party. Es muss so 93 gewesen sein. Und wenig später darauf sind wir dann das erste Mal nach Berlin gefahren. Also ich mit ein paar Freunden in den Tresor. Daran kann ich mich noch
erinnern. Warst du da schon 18?
Da war ich 14, glaube ich.
Wie, dann kamst du in den Tresor rein?
Ja, ja. Ich war immer schon relativ groß und sah erwachsen aus.
Und hattest einen gefälschten Ausweis?
Nee, gar nicht. Die haben da nicht nach dem Ausweis gefragt. Ich glaube, mein Kumpel haben sie gefragt. Wäre ich nicht reingekommen, wäre ich halt nicht reingekommen. Aber wir sind da echt, Mitternacht standen wir dann da irgendwie eine Stunde draußen, haben gewartet, bis die aufmachen, sind da rein für 2 Stunden und sind um 3 wahrscheinlich dann, also mit dem ersten Zug wieder zurück nach Fürstenwalde gefahren. Ne?
Cool. Ja, lass uns mal Musik hören. Ist das Musik, die auch damals im Tresor hätte laufen können?
Give me a song. Definitiv. Definitiv. Es ist maßgeblich durch diese Anfangszeit entstanden, also dieser Song, definitiv. Also
das ist von deinem Album Fear of Programming,
genau.
Von 2022.
Mhm.
Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass du für irgendwas Angst hast.
Ja, der Albumtitel ist sehr interessant. Der ist halt in der Pandemiezeit entstanden. Ja? Also diese Angst als Künstler eben nicht relevant zu sein oder etwas zu machen, was keinen interessiert. Ja? Oder also belanglos zu sein. Und daher kam dieser Titel. Am Anfang war es einfach nur ein Arbeitstitel für einen Song. Und irgendwann dachte ich so, das trifft es eigentlich ganz gut, weil man ja als Künstler immer irgendwie davor Angst hat, also ich zumindest, ich kann jetzt nur von mir reden, davor Angst hat, eben nicht relevant zu sein und es keinen gibt, den das interessiert, was man da macht. Mhm. Ja? Und deswegen Angst davor hat, gewisse Prozesse anzugehen oder Risiken einzugehen und so weiter und so fort. Was aber eben dann wiederum den Künstler ja ausmacht. Und deswegen fand ich das ganz stimmig, weil das Album ist für mich auch... Ich bin ganz stolz darauf. Ich finde, das ist ein ganz tolles Album geworden. Auch das ganze Konzept, auch mit den Fotos, die dabei entstanden sind. Und es war einfach so ein toller Austausch mit vielen Leuten, ob das jetzt Fotografen waren oder auch andere Musiker. Oder
lass uns nochmal was anderes von dir anhören. Mhm. Ist das typisch Marcel Detmar?
Ich würde sagen, ja. Ich liebe diese deepen. Ich liebe einfach so einen deepen Sound, der eben halt nicht von Sekunde 1 an reingeht, sondern der Zeit braucht, sich zu entwickeln, wo man nach 3 Minuten anfängt zu wackeln und.
Ist Techno eigentlich für dich ein Musikstil oder ist es mehr?
Ist ein Lifestyle, ganz klar. Ist für mich viel mehr als nur die Musik. Also ist auch eine Einstellung, ja, zum Leben.
Welche ist das?
Naja, in meinem Fall, also ich versuche nicht nach Regeln zu leben, was ich auch meiner Mutter zu verdanken habe, muss ich ehrlich sagen, weil ich natürlich nicht in dem klassischen Vater-Mutter-Kind...
Hat sie nicht so anti-autoritär erzogen?
Sie hatte quasi, muss man ehrlich sagen, nicht die Zeit, oft auf den Tisch zu...
Sie hat mich gar nicht erzogen.
So will ich es nicht sagen. Sie hat mich natürlich in gewisser Hinsicht einiges gelehrt und gezeigt, aber viele Sachen habe ich halt auch durch meine eigene Erfahrung kennenlernen dürfen. Und nicht, weil irgendjemand sagt, ja, das ist so und so und das musst du so und so machen, sondern einfach, weil ich für mich gemerkt habe, nein, ich gehe nach rechts, ich gehe nach links, ich gehe geradeaus. Und nicht, weil jemand sagt, ja, du musst jetzt aber hier nach links gehen, weil wir gehen jetzt hier nicht geradeaus. Ne? Mhm. Und deswegen sage ich, bin ich meiner Mutter da sehr dankbar, weil...
Wie heißen die?
Martina.
Ich mag die auch.
Die hat quasi den Künstler in mir geweckt.
Ja.
Und meine Familie auch jetzt wieder. Im Nachgang nochmal auch in Bezug auf andere Artformen, zum Beispiel Zeichnen oder Skizzen machen und
das
so.
Das machst du auch, ja?
Das mache ich auch. Würde mich jetzt nicht als Maler bezeichnen oder so, aber mir macht es halt einfach Spaß und ich finde es total toll, wie so ein kleiner Junge einfach einen Stift in die Hand zu nehmen und kreativ zu sein.
Ja, ich will jetzt mal hier so ein kleines Mädchen sein, ja?
Mhm, okay.
Und will dir mal alle Fragen stellen, die ich schon immer wissen wollte zum Beruf des DJ.
Mhm.
Ich feuer die jetzt mal so ab, du kannst so ruhig, musst nicht lange antworten.
Ich gebe mein Bestes.
Okay, was legst du auf?
Elektronische Musik.
Okay, und wie? Was für Tonträger? Oder,
ach so.
Mit dem Laptop?
Früher waren es Tonträger, heute arbeite ich mit Soundfiles quasi. Vom USB-Stick über den CD-Player, durch den Mixer auf die Anlage.
Keine Schallplatten mehr?
Selten, aber auch noch. Ich mache es manchmal in der Panoramabar oder im Berghain. Ist natürlich, also früher, wenn man mit Platten gereist ist, gab es halt immer das Momentum, wo man es gehasst hat, weil man irgendwo ankam, die Platten nicht da waren. Das passiert einem jetzt natürlich nicht mehr, aber es ist natürlich auch ein Stück weit etwas damit verloren gegangen, was ich natürlich irgendwie versuche zu kompensieren. Oder
es knistert nicht mehr.
Es knistert nicht mehr, es springt nicht mehr, es passieren halt so... So edgy Sachen passieren jetzt eben halt dann nicht mehr, aber am Ende geht es ja um die Musik. Es geht auch nicht darum, wie Musik entsteht, sondern es geht darum, ist die Musik gut oder ist sie nicht gut? Oder
wie lang ist ein Set?
Oh, das kann von einer Stunde bis hin zu 10 Stunden.
Manchmal 10 Stunden auf?
Also so ein Closing ist dann schon mal locker 10 Stunden, ja.
Wow. Und welche Uhrzeit magst du am liebsten?
Im Berghain tatsächlich den Sonntagabend. Von 8 bis Mitternacht.
Das und um 20 Uhr ist da überhaupt schon jemand da?
Da ist noch jemand da, ja. Da, und vor allen Dingen ist es dann auch für mich ein ganz spannender Vibe, weil die Leute natürlich teilweise schon lange da sind oder gerade frisch reinkommen. Und es ist entspannt, es ist super, kein Druck da oder so. Ne?
Das, du meinst, Druck hat man, wenn man irgendwo auflegt und noch keiner ist auf der Tanzfläche?
Den habe ich dann auch nicht. Druck hätte ich zum Beispiel eher bei einem ein anderthalb Stunden Set bei einem Festival, wo man weiß, okay, man hat anderthalb Stunden Zeit und die Crowd einzufangen geht halt nicht innerhalb von 10 Minuten oder so. Ne? Auch wenn, klar, versuche ich das, aber es ist natürlich immer eine Challenge. Und mir persönlich ist halt auch sehr wichtig, die Connection zu den Leuten zu haben, ja, also den direkten Kontakt.
Warte, dazu kommen wir noch.
Ja, okay.
Was trinkst du beim Auflegen?
Momentan bin ich seit tatsächlich einem Dreivierteljahr alkoholfrei. Und fühle mich eigentlich auch ganz gut damit und trinke jetzt alkoholfreies Bier und Cola, aber gerne auch so Mocktails und so.
Mocktails?
Mocktails sind Cocktails ohne Alkohol.
Okay.
Ja?
Ich habe ein Foto gesehen, da hast du eine Kippe im Mund, du rauchst.
Ja, auflegen. Das kann ich nicht aufhören, nee, das geht nicht.
Früher ist dann immer die Asche so auf die Schallplatten raufgefallen?
Auch. Ja, ist auch passiert. Ich habe sogar teilweise Platten, die nicht mehr spielbar waren, weil sich das dann so eingebrannt hat, ja. Und du dann da so einen kleinen Pups auf der Platte hast, ja.
Tanzt du beim Auflegen?
Ich bewege mich gerne, aber ehrlich gesagt war ich jetzt nie der Typ, der 10 Stunden lang auf der Tanzfläche steht und tanzt. Sondern ich war immer eher derjenige, der gern dafür sorgt, dass die Leute tanzen und quasi ein Braindancer. Also ich finde es toll, Leute in Bewegung zu setzen und in Bewegung zu bringen und bin selber auch der Überzeugung, dass ich gut tanzen kann, aber ich würde mich jetzt nicht als großer Tänzer bezeichnen.
Okay. Aber man hat dich schon tanzen sehen.
Man hat mich tatsächlich auch schon mal tanzen sehen. Ja.
Kann man dich am DJ-Pult erreichen und könnte ich dir einen Zettel zustecken? Du, ich wünsche mir Iki Mel mit Keta und Krawall oder so.
Also man kann mich erreichen. Ich finde es sogar toll, wenn Leute zu mir kommen und sich freuen darüber, dass ich da bin oder dass sie eine gute Zeit haben mit der Musik oder überhaupt happy sind, da zu sein oder wie auch immer. Finde ich immer toll. Musikwünsche ist dann immer so ein Thema. Da gibt es so ein paar Tricks, die man sich über die Jahrzehnte, kann man jetzt ja schon sagen, angeeignet hat. Geht auch. Ja, ist nicht
was
mehr.
Was sagst du dann? Du nickst, aber machst es nicht.
Die Tricks darf ich leider nicht verraten.
Also, ich war ja im Berghain immer nur bei Konzerten.
Ja.
Ich weiß gar nicht, wo genau ist der DJ? Ist der irgendwie weit oben?
Der ist, nee, eigentlich relativ Eye-Level mit den Leuten tatsächlich. Okay. Also das ist auch das Schöne, finde ich. Also klar, so leicht erhöht, vielleicht so 20 Zentimeter, aber ich mag das zum Beispiel gar nicht, diese hohen Bühnen, wo man da irgendwie 100 Meter von den Leuten weg ist und nur so ahnen kann, was da gerade passiert. Ich
find's, also kriegst du auch alles mit?
Ich krieg alles mit, ja.
Also wenn jetzt irgendwelche Party-People, soll ja schon vorgekommen sein, im Berghain neben dir onanieren oder auf der Tanzfläche
manchmal,
populieren oder Drogen nehmen, das kriegst du alles mit?
Wenn die in Richtung des DJs schauen, dann ja. Ansonsten wahrscheinlich
eher nicht. Und freust du dich dann?
Ist das
dann so ein Zeichen, dass du gut auflegst?
Also ich find's toll, wenn die Leute Spaß haben und happy sind und sich fallen lassen können und eine gute Zeit haben.
Und danach? Wie fühlst du dich danach?
Ja, danach ist man platt. Also es ist halt wirklich tatsächlich manchmal harte Arbeit, ja. Also so.
Es ist so wie nach dem Sex.
Ja, könnte man fast so sagen, ja. Es ist sehr intensiv. Also es gibt ja auch noch, wie soll ich sagen, also Auflegen ist schon sehr intensiv, aber es gibt ja auch noch Live-Spielen, was auch nochmal ein anderes Level ist, ist ein bisschen
also,
komprimierter.
Wenn du nicht anderer Leute Musik auflegst, sondern deine eigene.
Wenn ich meine eigene Musik spiele, beziehungsweise performe, mixe, das noch mal intensiver, weil du natürlich die ganze Zeit nur am Denken bist und kombinieren. Und wenn die Musik läuft beim DJ, da läuft der Track und du überlegst dir, welchen Track spielst du danach, welcher könnte danach passen. Und dann suchst du den und dann spielst du den und freust dich darüber, wie er funktioniert und so weiter. Und beim Live-Spielen ist es natürlich viel intensiver. Da hast du gar keine Zeit. Ne? Da bist du die ganze Zeit nur am Denken. Und da ist nach einer Stunde, da hast du, also ist wie so ein, ja, wie soll ich sagen, wie so ein Kurzschluss im Kopf.
Fällst du danach in ein Loch oder bist du so total high und kannst gar nicht ins Bett gehen?
Müde ist man dann auf jeden Fall nicht. Egal, ob man gerade aus dem Flieger gestiegen ist und direkt zur Show ist. Man ist dann erstmal so euphorisiert und so steht so unter Strom. Ja. Irgendwann kommt man dann auch wieder runter, aber es ist toll, ich stehe drauf. Also ich finde das super. Ich mag dieses lebendig fühlen dann.
Meinst du schläfst weniger als andere Menschen?
Also weniger, ich versuch's halt, ja, schwierig, ne? Also ich war jetzt gerade in Südamerika, vielleicht nehmen wir das mal als Exempel. Da sitzt du halt im Flieger 16 Stunden oder 14 Stunden nach Buenos Aires und
mit wie viel USB-Sticks?
Ich habe immer 4 USB-Sticks dabei.
Mhm. Okay.
Also 3 Backup quasi. Du brauchst eigentlich nur einen, weil die CD-Player quasi...
Legst du sie am Körper oder legst du sie in den Koffer?
Das ist eine gute Idee, sollte ich vielleicht machen mit so einer Kette oder so. Ne? Genau, habe ich auch schon gesehen.
Das ist total wertvoll. Stell dir vor, du kommst da an und die sind weg.
Ja, ja.
Dann war es das mit Marcel Detmann.
Ich reise aber auch nur mit Handgepäck.
So.
Ja, das ist natürlich, ich versuche das alles so kompakt zu halten, dass es funktioniert und ich quasi nur mit einer Handtasche und einem Koffer im Handgepäck reisen kann. Aber wie gesagt, Exempel, bist dann irgendwie 13, 14 Stunden unterwegs im Flieger, kennst du vielleicht selber, schlafen, schwierig. Bin auch nicht der Schlaftablettenkonsument oder so, der sich dann da irgendwie... Habe ich nie gemacht und dann bist du halt nicht wirklich am Schlafen und kommst dann da an, bist eigentlich total gerädert. Wenn du dann danach noch ein bisschen Zeit hast zum Relaxen, dann ist gut. Wenn nicht, dann gehst du halt direkt zur Show oder hast ein Dinner, was ich auch immer versuche wahrzunehmen, weil ich es super spannend finde, mich mit den Leuten vor Ort auszutauschen und zu sehen, wie ist der Vibe, was ist los, wie geht's dem Club oder dem Festival und so weiter und so fort. Ja, dann schläfst du halt vielleicht mal 2 Stunden, dann gehst du in den Club, kommst dann morgens um 7 raus. Musst wahrscheinlich dann um 10 schon wieder zum Flughafen, schläfst also nochmal.
Sind jetzt schon 24 Stunden vergangen?
Ja.
Ja.
Dann hast du vielleicht insgesamt 4 Stunden geschlafen, aber eben nicht am Stück. Aber es gibt ja auch diese Sleep Cycle, hast du ja bestimmt auch schon mal von gehört. Also in meinem Fall, in meiner Welt sind das 90 Minuten oder 30, ja. Also 30, 60, 90. Oder dann eben halt 3 Stunden, 4,5 Stunden, 6 Stunden und so weiter. Und ich bin bei 3 Stunden immer eigentlich schon ganz glücklich.
Wow.
Tatsächlich. Und das geht immer irgendwie, aber ich habe gestern tatsächlich, bin gestern 14 Uhr hier angekommen, habe meinen Sohn aus der Schule abgeholt, weil da freue ich mich auch immer sehr drauf, die Kids abzuholen. Also mein Sohn und meine Tochter, die ist aber jetzt bei einem Sleepover, deswegen habe ich nur den Kleinen abgeholt. Und da freue ich mich dann auch drauf und dann bist du zu Hause und dann guckst halt kurz noch irgendwie mit dem Kleinen irgendwas, weil mehr geht dann nicht. Und dann schläft man, ja. Okay. Und dann schläfst du halt mal 12 Stunden am Stück, ja.
Weißt du, was du mir mal erklären musst? Warum, denkst du, ist Berlin so groß und wichtig geworden beim Thema Techno? Also der Sound kam doch eigentlich ursprünglich aus Detroit, oder? Aber Berlin und Berghain, es ist ja sowas wie Synonym für Technomusik geworden. Wann genau ist denn das passiert?
Ja, ist ja immer so ein ständiges Hin und Her. Europa, Amerika und natürlich auch Asien und so weiter, ne? Oder wenn es um Rhythmen geht, natürlich auch Afrika. Und also du kannst ja im Prinzip, wenn es um Dance-Musik geht, ist es immer sehr, sehr, sehr schwierig. Aber in speziellen jetzt Techno, klar, diese ganze New Wave, IBM, Kraftwerk, bla, diese ganzen Sachen, die dann so rübergeschwappt sind, daraus ist dann irgendwann eben Detroit Techno oder auch Chicago House ja entstanden. Das kam
also
dann wieder zurück.
Also meinst du, dass Kraftwerk Amerika inspiriert hat? Und dass quasi eigentlich diese elektronische Tanzmusik in Deutschland
nicht nur Kraftwerk, sondern auch so Front 42 oder Depeche Mode, ja, also alles, was das für mich ist, es so diese Pre-Techno, ich sage immer, es Pre-Techno für mich, weil das waren die Sachen, die ich, bevor ich mich für Techno interessiert habe, die mich bewegt haben. Und im Nachhinein,
Aber warum ist jetzt Berlin und Berghain so eine, das ist ja so, ja, wie so ein Synonym auf der ganzen Welt für Techno?
Ja, weil Berlin natürlich internationaler Anlaufpunkt fürs Ausgehen geworden ist und die Musik hier nicht nur gehört, sondern auch gelebt wird und weil man hier freier damit umgehen kann als in vielen anderen Ländern oder weil es
also halt... Also mit frei meinst du so, dass man Drogen dann nehmen kann und machen kann, was man will?
Dass man, dass man so sein kann, wie man will und sich nicht verstellen muss, also nicht so ein Show-off und das ist eben alles sehr, ist halt natürlich gewachsen. Ne?
Und dein Club, ist der jetzt wirklich toller als alle anderen? Ich meine, du kennst die anderen ja auch auf der ganzen Welt.
Also für mich ist es nach wie vor der beste Club der Welt, definitiv. Also
warum? Ist der so schön von innen?
Ich finde einfach, es ist das Gesamtpaket, ja. Es ist die Leute, die da reinkommen, die happy sind, dass sie da sind, die sich darauf gefreut haben, dorthin zu kommen, dann drin sind, dann da sind, dann die Musik, dann... Wie gesagt, diese gelebte Freiheit, diese gelebte...
In Frankreich nennt man dich La Icône de la Techno Berlinoise.
Ah ja?
Ja, da steht Marcel Detmann hinter den Decks. Aha. Oder man nennt dich da auch Le Roi de la Techno. Der König.
Der König.
Ja, ja. Oh, wusstest du gar nicht.
Das geht ja runter wie Öl, da freue ich mich sehr drüber. Ja.
Also dafür, dass du gesagt hast, dass du so ein guter Verkäufer warst in deinen Jugendjahren, finde ich, bist du aber so sehr bescheiden. So verkaufen tust du dich jetzt nicht so.
Meine Frau sagt immer, ich downgrade mich, sagt meine Frau immer.
Sag ich auch.
Ja, aber ich lass dann immer meine Arbeit sprechen und am Ende siehst du ja, dass die Leute das dann auch wertschätzen und da siehst du ja, wie ich strahle jetzt, ja, und wie ich mich darüber freue. Ja, und
guck mal, und dann wirst du zum Beispiel von Hollywood gefragt, ob du für Matrix Musik machst und dann klingt es so.
Ja, das war auch eine ganz tolle, spannende Geschichte, die
warst du mit Keanu Reeves essen?
Nee, das nicht, tatsächlich. Meine Frau wäre wahrscheinlich sehr gerne mal mit Keanu Reeves, aber meine Frau war tatsächlich auch am Dreh beteiligt. Die war in einer kleinen Szene mit dabei und stand dann direkt neben Keanu Reeves. Ja, da hat sie sich so drüber gefreut. Aber die Lana, die Regisseurin Lana Wachowski, ja, ist eine gute Freundin von mir geworden über die Jahre. Geht auch gerne ins Berghain und die hatte mich gefragt, ob ich nicht Lust hätte, daran mitzuarbeiten.
Weißt du, was ich gern noch wüsste, so gern Ende? Das hast du ja bestimmt auch schon gehört, das Wort Clubsterben. Mhm. Ja, also es sind ja zum einen durch Verdrängung aus der Innenstadt, durch hohe Mieten, zum anderen, weil vielleicht auch dieser Billig-Jetset jetzt fehlt, ne? Nicht mehr so viele wie in den 2000ern so billig nach Berlin jetten können. Vielleicht auch die Jugend nicht mehr dran gewöhnt, weil sie bei Corona irgendwie am Nachtleben nicht teilhaben konnten. Also gibt es ja anscheinend diverse Gründe. Das Watergate hat auch schon zugemacht. Dem Berghain geht es so gut, weil das Berghain keine Mieten zahlen muss. Das gehört ja den Eigentümern selbst, ne? Ich weiß nicht, vielleicht gehört es dir auch ein bisschen.
Nee.
Merkt ihr davon irgendwas? Clubsterben?
Clubsterben, ja. Kriegt man natürlich mit. Aber es gibt ja immer wieder Clubs, die neu aufmachen. Von daher, also es war ja immer so, ne? Ich meine, ob es zu meiner Zeit, als ich ausgegangen bin, damals war für uns Kids damals das E-Werk ganz groß, ne? Das war mein Lieblingsladen, ja. Und als das Ostgut dann damals, 3 Jahre oder 4 Jahre nachdem, ich glaube, E-Werk hat 97 zugemacht, Berghain dann, Ostgut dann 2 Jahre später. Mhm. Aber das war so 2 Jahre, war Berlin für mich, war da so ein Gap. Ja, da gab's natürlich Clubs und so, aber es gab eben halt das E-Werk nicht mehr. Und das E-Werk war für mich der Laden. Also im Prinzip war das Ostgut für mich dann so ein bisschen so eine Weiterentwicklung, wo alle so zusammengekommen sind.
Willst du damit sagen, dass du das jetzt nicht so tragisch empfindest, weil die Geschichte zeigt, es kommt immer was Neues, wenn was
ich finde, ich find's, ja, es ist ja immer Evolution, ne? Sachen entwickeln sich ja immer weiter, ob es jetzt die Musik ist oder eine Stadt an sich, ja, Berlin, man sieht ja selber, weil du siehst ja, was hier passiert, ne? Gerade so mit den, ja.
Lebst
Wohnungsmarkt
du,
und so weiter.
Lebst du hier noch gerne?
Mir fällt kein anderer Ort ein, wo ich gerne wohnen möchte. Ja, also es gibt natürlich viele Orte, wo ich gerne mal 2 Wochen bin, aber wohnen und leben, Berlin definitiv Platz 1.
Ich meine, das sagt Marcel Detmann und du bist ja wirklich, du kennst ja die ganze Welt, ne? Warum ist es hier so toll?
Es ist meine Heimat, ne? Also ich bin hier tatsächlich, fühle mich ja einfach super, super wohl und habe alles, was ich brauche und bin da vielleicht einfach sehr sehr genügsam auch.
Was wäre, wenn das Berghain übermorgen zumacht und Clubsterben zum Opfer gefallen ist? Würdest du dich dann immer noch wohlfühlen?
Das wäre für mich jetzt unvorstellbar und deswegen will ich da gar nicht drüber nachdenken. Aber ja. Also wie gesagt, die Stadt entwickelt sich und man kriegt halt viel mit und ich kann mich auch entsinnen, dass meine Großeltern, die damals an der Bernauer Straße gewohnt haben, irgendwann rausgezogen sind, weil sie natürlich die Miete nicht mehr zahlen konnten und so weiter. Das sind halt Themen, die dann irgendwann, Sachen, die dann irgendwann passieren mit so einer Stadt, ne? Wenn die wächst und wenn die größer wird und sicherlich sind da auch viele Sachen komisch gelaufen und die hätte man vielleicht anders machen können, bla bla bla, aber nach wie vor ist Berlin für mich einfach der Ort, wo ich mich wohlfühle und wo ich gern meine Kinder großziehen möchte und meine Familie ist um die Ecke und Amsterdam ist auch schön und London und Paris und auch Rom ist schön, ne? Aber Berlin ist halt der Ort, wo ich leben möchte.
Danke, Marcel.
Sehr gerne.
Berlin Sounds Inside. Der Musiktalk mit Anja Kaspari. Ein Podcast vom RBB.
Na, hat euch der Talk mit Marcel Detmann gefallen? Wenn ihr noch tiefer in das Thema DJing, Techno, elektronische Musik einsteigen möchtet, dann empfehle ich mein Gespräch mit Gernot Bronsatt. Der ist bei den Berliner Bands Mode Selector und Moderat und hat genau wie Marcel Detmann eine sehr wichtige Mutti, ohne die er keine Karriere hätte machen können. Sehr süß, seine Story. Also hört doch mal rein in Berlin Sounds Inside, meinen Talk mit Gernot Bronsatt. Ist auch eine Produktion des Rundfunk Berlin-Brandenburg.